Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 vom Was denkst du denn Podcast. Mein Name ist Nora Hispers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Wir befinden uns in Ritas Wohnung, weil wir heute einen etwas chaotischen Anlauf haben auf diese Podcast-Folge. Und ich dachte, das passt irgendwie zum Thema, deswegen nehmen wir euch einfach mit. Rita hatte sich riesig drauf gefreut, dass wir mal wieder bei mir podcasten, ohne das Kind.
Ja, ich gebe das zu. Es wäre eine hübsche Idee gewesen, einfach mal einen kleinen Ausflug zu machen. Urban und weltmännisch, frauisch, weltweibisch nach Nippes zu reisen und zu podcasten. Und dann brauchte ich Hilfe.
Ja.
Ja, ich wollte mit dem Taxi fahren und es kam keins. Ich hatte das bestellt. Ich habe 4-mal telefoniert. Ich wurde zunehmend ungehaltener ob der ausbleibenden Fahrhilfe. Und dann hat Nora sich aufs Rad geschwungen, weil sie ein entzückender Mensch ist und irgendwie doch auch wollte. Und ja, jetzt muss ich das Taxiunternehmen verklagen oder was macht man denn da?
Ich weiß es nicht. Ich möchte korrigieren, ich habe das Auto genommen ausnahmsweise.
Das Auto noch
ja,
viel besser.
Die Umwelt wird auf mich schimpfen, aber ich finde, ehrlich gesagt, in Notfällen darf man auch mal seine Prinzipien
also
fallen lassen.
Also mir war das eine riesige Hilfe und da wir ja vorher verabredet hatten, dass wir übers Helfen sprechen wollen, habe ich gedacht, naja, das entbehrt ja jetzt nicht einer gewissen Komik. Ich bin aber trotzdem sauer aufs Taxiunternehmen.
Das kann ich gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben mich 40 Minuten warten lassen.
Ja.
Das war echt nicht nett.
In Köln. Es ist nicht Messe oder sowas.
Nein.
Warum? Die haben was gegen mich.
Also das möchte ich so nicht sagen, aber ich finde das total interessant, weil ich habe mir halt, also ich bin ja jetzt in der Lage zu helfen und du musst Hilfe annehmen.
Ja, ne? Mies.
Genau, wir gehören aber beide nicht zu den Leuten, die gerne Hilfe annehmen.
Nein.
Aber sehr bereitwillig Hilfe geben. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt damit?
Beschissen. Nein, weil du es bist, ist es ja natürlich irgendwie okay. Aber ich hatte wirklich in letzter Zeit, wir haben ja auch gesprochen und gemeldet, so oft das Gefühl, das annehmen zu müssen, dass ich jetzt in einer Sondersituation bin und bla bla. Und dann wird Verständnis gezeigt, nicht nur von dir, sondern von ganz vielen, die sagen, nein, es ist doch wirklich auch eine Ausnahme und dass du jetzt nicht so mobil bist, ist doch ganz normal und dann machen wir das eben so oder machen wir das so und so weiter. Und mir fällt es zunehmend schwer, das anzunehmen. Die ersten Male war ich, glaube ich, einfach nur erleichtert, weil es objektiv zu schwierig war, anders zu gestalten. Aber dass ich jetzt zunehmend immer mal wieder und spontan in Situationen gerate, in denen ich Hilfe annehmen muss, das fällt mir sehr schwer. Und da darf ich ja auch mal näher hinsehen, warum das so ist.
Ja, also tatsächlich, also für mich ist natürlich so, dass ich so ein bisschen gelernt habe, über die Neffen mein Leben etwas offener und flexibler zu gestalten. Also ich mache Pläne, aber immer schon in dem Wissen, dass die einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das so vornehme.
Ja, aber du musst ja dazu keine Hilfe annehmen.
Richtig,
oder?
Genau. Da wäre ich jetzt hingekommen, dass das natürlich, also ich mache sozusagen mein Leben weicher, würde ich das nennen. Also flexibler, weicher, um anderen helfen zu können.
Ja.
Also ich räume das natürlich ein, würde mich aber schwer tun, das von anderen zu verlangen.
Mhm.
Und das finde ich, ich frage mich auch, warum das so ist bei mir. Also warum ich natürlich total gerne helfe und finde das manchmal, ich glaube, ich finde es sogar ein bisschen, das ist ein bisschen feige von mir, ehrlich gesagt.
Weil?
Naja, zu helfen, finde ich, ist um ein Vielfaches einfacher aus meiner Sicht, als Hilfe anzunehmen.
Ja, mir geht das auch so. Ich hatte über den Zusammenhang nachgedacht von sich zu helfen wissen. Ist einfach auch ein gutes Gefühl und damit anderen eine Hilfe sein. Ne?
Ja.
Das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Man wird dann auch belohnt auf die eine oder andere Weise und darf sich gut fühlen. Das ist es aber ja nicht nur, sondern schon auch sowas wie eine Tugend, glaube ich. Also ja, ein helfender Mensch zu sein, es gibt ja dieses Goethe-Diktum, oder? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
Ach so, ja.
Ich glaube.
Doch. Ich glaube auch, ja.
Das ist so eine humanistische Grundüberzeugung, dass es irgendwie dann doch was Gutes ist, wenn man hilfreich ist. Ich habe das Thema für mich so vorgegliedert in unterschiedliche Punkte, aber dieses sich selbst zu helfen wissen kam irgendwie in allen auch vor, fand ich. Also soll ich?
Ja, bitte. Mal. Hau raus.
Also ja, ich lag ja wach zwischen 4 und 6, wie immer. Habe ich nachgedacht.
Ich habe gehustet.
Oh, auch schön.
Ja.
Das kannst du schlechter ins Mikro machen, als genau. Ich jetzt präsentieren. Und ich dachte, das hat für mich so drei Aspekte, den moralischen, den staatlichen und natürlich auch den philosophischen. Die kann man jetzt nicht so auseinander dividieren. Aber beim moralischen geht es so um die Zwischenmenschlichkeit und vielleicht um sowas wie Tugendethik versus Pflichtenethik. Beim zweiten, beim staatlichen, ganz klar auch um Modelle des Zusammenlebens. Wie macht man das? Wer hilft wem, wann und warum? Und beim dritten, philosophisch, dann habe ich mich gefragt, ob Philosophie wohl Lebenshilfe ist, ob das, was wir hier versuchen, für irgendwen Lebenshilfe, das wäre furchtbar, ich hoffe nicht, dass jemand das braucht. Aber abgesehen von Lebenshilfe finde ich, dass es auch nochmal lohnt zu gucken auf Lebensphilosophien. Das ist was anderes oder ein Zweig der Philosophie, der sich dezidiert mit solchen Themen auseinandersetzt. Der hat eine längere Tradition seit Nietzsche und früher. Und das war für mich auch so ein Thema, ob Philosophie helfen kann. Also diese drei Aspekte habe ich so hin und her erwogen. Und ich finde, in allen spielt eben eine Rolle, wie man sich zu helfen weiß.
Genau, das macht einen ja sehr unabhängig und im Prinzip, wenn man sich selber zu helfen weiß, dann macht man das ohne Beziehung oder ohne in Beziehung treten zu müssen, ist mir so eingefallen, weil das tatsächlich heißt es natürlich, in dem Moment, wo ich mir helfen lasse, trete ich in eine Beziehung ein, ob ich das will oder nicht. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn ich Hilfe benötige, also so dringend benötige, dass ich mir eben nicht mehr selber helfen kann. Und was mich daran so ein bisschen zwickt, ist dieses Menschenbild, derjenige, der hilft, ist gut. Und derjenige, der Hilfe braucht, dann nicht mehr.
Ja, ja.
Also das ist, ne, also und das heißt ja auch hilfsbedürftig und nicht hilfswürdig. Also unterstützungswürdig gibt es, aber hilfswürdig oder behelfungswürdig, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das gibt es irgendwie nicht. Das heißt, derjenige, der Hilfe in Empfang nimmt, ist in einer passiven Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das Schwierige an der Geschichte ist, dass man sozusagen eben nicht derjenige ist, der etwas geben kann, sondern etwas annehmen muss, dass es eine Beziehung ist, in die man da tritt, dass Rechnungen aufgemacht werden. Mhm. Also was bin ich, kann ich von Nutzen sein, kann ich selber helfen, kann ich etwas geben, kann ich etwas in gleichem Maße zurückgeben? Und ich glaube, das ist eine Beziehungsdefinition, die schwierig ist.
Mhm. Zumal man dabei ja übersieht, dass derjenige, der Hilfe leistet, das gerne tut und daraus auch Gewinn zieht, sozusagen auch hilfsbedürftig ist. Der braucht denjenigen, dem zu helfen ist.
Genau.
Hatten wir nicht gerade diesen Fall von dem Pfleger, der Menschen krank macht? Also da rundherum um dieses Thema ranken sich ja schlimme Geschichten, wo Menschen gebraucht werden wollen und andere dann erst in die Situation bringen, ihre Hilfe brauchen zu müssen. Oder Münchhausen-Syndrom oder so, wenn Mütter ihre Kinder krank halten, um sie immer pflegen zu können.
Ja.
Klar, das ist eine Zusage an Beziehung auf pathologische Weise, aber ich finde, da hast du schon einen wichtigen Punkt, dass man damit eintritt in Beziehung oder aber, dass damit deutlich wird, dass wir immer schon in Beziehung sind, dass wir immer schon in der Notlage sind und nicht wissen, wie es richtig geht eigentlich und alleine nicht klarkommen. Und wenn wir das aktiv aussprechen oder ja handelnd sozusagen eingestehen, dann fühlt man sich jetzt, würde man so durch den Matsch warten, ne? So, ach, unschön, das zieht einen runter irgendwie und nachher muss man die Schuhe sauber machen. Dabei ist der Matsch immer schon da und wir warten da alle drin und niemand schwebt da rein darüber und hilft einem so raus. Der steht auch mit den Füßen im Matsch und braucht an anderer Stelle Hilfe, aber wir gestehen uns das vermutlich ungern ein und vielleicht liegt das an den Modellen, die wir so gesellschaftlich verabredet haben.
Genau, auf den Gedanken war ich auch gekommen, nämlich wenn ich meine Neffen beobachte, ich rede immer viel von meinen Neffen, aber es ist einfach, wir verbringen
die
viel Zeit.
Die sind ja auch entzückend.
Erstens, ich verbringe relativ viel Zeit mit denen und ich lerne einfach sehr gerne von denen, weil die diese Welt einfach noch so neu angucken. Und für die Neffen ist es total selbstverständlich zu sagen, ich kann das nicht, kannst du mir bitte helfen?
Mhm.
Und sie würden daraus gar nicht ableiten, dass sie die schlechteren Menschen sind, sondern sie haben einfach per se akzeptiert, dass sie bestimmte Dinge noch nicht können. Also sie streben danach, die selber zu können natürlich. Ne, irgendwann kommt halt statt lass mich, kannst du mir helfen, kommt dann lass mich alleine.
Mhm.
So, aber das ist ein Weg dahin. Und die haben ja keine Scham zu fragen, kannst du mir helfen?
Mhm.
Sondern das ist einfach so, ja. Der weiß, der kommt oben an den Schrank nicht dran. So, also gibt es hier die Tante, Mutter, Vater, wer auch immer, einen erwachsenen Menschen, einen, der eine bestimmte Körpergröße hat oder einen Stuhl bedienen kann und darf und der dann an Dinge drankommt, die man gerne hätte und den fragt man dann um Hilfe, ohne dass das irgendwie komisch wäre und ich irgendwie hätte ich gerne Ich hätte gerne diesen Blick darauf.
Ja, das wäre schön. Ich kenne das auch von Kindern anders, zumindest in der totalen Ambivalenz. Ne? Lotte Leine.
Genau.
Also, man will es schon unbedingt alleine schaffen, wenn man dann eingestehen muss oder darf. Ich kann es nicht alleine. Gibt es auch welche, die total, wie sagt man, rosig werden, weil sie es alleine nicht schaffen. Also vielleicht ist da auch schon Erziehung angekommen, die kolportiert hat, das ist nicht schlimm, wenn mal was nicht klappt, dann fragst du einfach jemanden und dann ist es gut. Also das
genau.
Wäre ja schön. Ne?
Und genau, und deswegen frage ich mich so, ist das eine Erziehungssache? Also ist es vielleicht, haben wir das irgendwann gelernt, dass es, klar, es ist wichtig, selbstständig zu sein und sich selbst helfen zu können und es gibt Situationen, in denen es ist auch gut, dieses Selbstvertrauen zu haben. Aber ich finde, sich helfen lassen hat auch was mit Vertrauen in andere zu tun.
Ja, ja.
Und sich selbst zu vertrauen ist ja sehr schön. Anderen vertrauen zu können ist aber eigentlich ja auch sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man übersieht ja, dass ohnehin alle in der gleichen Lage sind. Das Kind wird es nicht aktiv reflektieren, dass die Erwachsenen auch mal Hilfe bei was brauchen.
Nicht mit zwei.
Nee, aber vielleicht auch schon mal erlebt haben, die eigene Mutter und den eigenen Vater oder nahestehende Person mal als hilflos erlebt zu haben, ist auch eine ganz komische Situation.
Ja.
Wenn ich mich mal so zurückerinnere, das war nicht schön, wenn die Erwachsenen mal nicht weiter wussten, hatte man als Kind das Gefühl, oh, jetzt ist aber wirklich blöd.
So, ja.
Die wissen doch immer, wie es geht. Und dennoch wird da schon früh bewusst, naja, okay, das kann denen auch passieren. Und das ist ja eine urmenschliche Situation. Bei Eugen Fink heißt das das Notwendige. Wir müssen unsere Not wenden.
Mhm.
Wir schaffen das auch nicht alleine. Wie denn? Ja, Menschen können nicht allein für alles sorgen. Wie soll ich denn alleine meine Lebensmittel herstellen, mein Leben fristen, unmöglich. Ne? Und man übersieht das so gerne, wenn man meint, man könne sich zu allem selbst verhelfen. Aber vielleicht ist dieses anderen Helfen auch so eine Reminiszenz daran, ich kann so viel, ich bin ja so kompetent, ich gebe noch was Überschüssiges her und brauche aber selber die Gegenhilfe nicht. Und dann kann man sich toll fühlen, aber hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst beschissen.
Genau, also ich glaube das schon, dass man sich selbst beschissen hat. Also zu diesem Helfen gehört ja dann auch dieses Ding von Dankbarkeit.
Mhm.
Und ich finde, das finde ich auch schwierig.
Ja.
Also auf der einen Seite ist es natürlich, man möchte sich ja irgendwie erkenntlich zeigen, wenn man Hilfe bekommen hat. Auf der anderen Seite finde ich, gibt es auch Menschen, die helfen eben um der Dankbarkeit willen, also als Gegenleistung. Und wenn die dann nicht kommt, dann wird's komisch, dann wird's ganz blöd. Und was du eben gesagt hast, mit klar, wir können unsere Nahrungsmittel nicht selber herstellen. Ich glaube, wir sind es ein bisschen auch gewohnt, allem Rechnung zu tragen. Das heißt, wenn ich nicht selber Nahrungsmittel herstellen kann, dann bezahle ich das halt. Ja, also dann gehe ich das einkaufen. Hilfe von Freunden kann man jetzt schlecht einkaufen.
Ja.
Das ist irgendwie schräg, das würde man nicht machen. Auf der anderen Seite versucht man natürlich für Ausgleich zu sorgen. Wenn du dann in eine Situation kommst, wo du nicht mehr für Ausgleich sorgen kannst, weil du zum Beispiel wirklich schwer krank bist oder so, was machst du dann? Also willst du dich dann der Hilfe verweigern, weil du nicht zurückzahlen kannst? Was macht das mit dir? Oder wie kann man dann damit umgehen?
Ja, genau. Und gibt es dafür Modelle, das zu empfinden, zu denken, die einen entlasten?
Mhm.
Also ist das schlimm, in dieser Situation zu sein, nicht mehr zu können, schwer krank zu sein und auf Hilfe angewiesen zu sein? Oder wird das meinetwegen auch staatlich als ganz normal empfunden? Oder Kinder zu haben und irgendwie nicht mehr klarzukommen mit dem Leben der Singles zu führen? Unterstützt der Staat das in einer Weise, die dir das Gefühl gibt, okay, das ist auch eine Normalsituation, nur eine andere als bei den anderen? Oder hast du das Gefühl, oh Gott, ich weiß wirklich nicht, ich muss dauernd um Hilfe bitten und kann gar nichts zurückgeben, was ja Unsinn ist, weil das gleichzeitig was zurückgibt. Und ich finde, gerade an den Schwerkranken oder Umgang mit eingeschränkten Menschen in irgendeiner Form zeigt sich auch viel über unsere Modelle, wie wir Staatlichkeit denken und was Unterstützung denn überhaupt bedeutet. Und meistens wird die natürlich geldwert umgerechnet. Na, dann kriegst du halt den und den Satz oder weiß ich auch nicht, so und so viel von der Krankenversicherung. Das ist nicht das, was du brauchst. Ne? Du brauchst Menschen, die dann das tun, was zu tun ist. Und vielleicht auch nicht nur welche, die dafür bezahlt werden, sondern auch welche, die dafür nicht bezahlt werden. Und dann finde ich, genau wie du, wird es neuralgisch. Kann man das annehmen? Gibt es dafür ja Empfindungsmodelle, um sich gleichzeitig wertgeschätzt fühlen zu dürfen oder nicht?
Hm. Und das weiß ich halt, ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht. Also ich hänge noch so ein bisschen an dem Vertrauensding. Ich glaube, ich vertraue mir am liebsten selber und vertraue sehr ungern anderen Menschen. Und vielleicht hilft das Beispiel noch weiter. Ich habe am letzten Dienstag einen Workshop gegeben zum Thema Hate Speech und habe dann gesagt, naja, wenn ihr merkt, dass irgendwer angegriffen wird, im Netz oder so, dann wäre es schon schön, wenn ihr unterstützt. Also, ne, wenn ihr dann irgendwie sagt, hey, nicht angreifen oder das ist jetzt auch Schwachsinn oder so. Und dann sagte einer von den Jungs, und das fand ich sehr spannend, ehrlich gesagt, der meinte, naja, aber ich will gar nicht, dass mir jemand zur Seite springt, weil der spricht dann in meinem Namen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, also vielleicht denkt er was ganz anderes, vielleicht hilft er mir und ich möchte gerade gar nicht, dass der mir hilft. Oder ich bin gar nicht so ganz seiner Meinung oder wollte was ganz anderes sagen und dann wird man so, du hast es, glaube ich, paternalisiert, ja, Gedanken, genau. Ne? Genau. Mhm. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das ist auch in solchen Debatten ein Punkt, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel, da ging es um Diskriminierung, der hatte Migrationshintergrund, der junge Mann, und ist eben in so eine rassistische Debatte reingeraten und meinte so, ja, aber da gibt es Leute, die sprechen für mich, deren Fürsprache will ich überhaupt nicht so. Und dann fühlt er sich bevormundet und ich kann das Gefühl total nachvollziehen. Mhm. Und mein Lösungsvorschlag an der Stelle war dann einfach zu sagen, naja gut, dann frag die Leute in einer persönlichen Nachricht, also nicht öffentlich, zum Beispiel, kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Oder einfach, hey, wie geht's dir? Brauchst du Unterstützung oder irgendwas? Bevor man einfach sozusagen das Superman-Kostüm anzieht und da reinspringt.
Ja, genau. Father knows best. Das ist so der Satz zum Paternalismus. Den hatte ich tatsächlich auch auf dem Zettel, weil das ja genau die Falle ist, in die man vielleicht tappt. Ne? Entweder man fühlt sich so doll und selbstwert, dass man anderen helfen kann, oder man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die Löffel habe ich auch noch auf dem Zettel, die kommen später. Und meint, in deren Namen was sagen zu können. Und klar, gegen diesen sehr direkten, aktiven Paternalismus kann man sich ganz gut aussprechen und sagen, das brauche ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wenn du einen Partner an der Seite hast, der meint, deine Rechte verteidigen zu müssen, weil dich jemand blöd angemacht hat, das führte bei mir immer zu schlimmem Streit. Ey, was? Ich kann mich selbst verteidigen. Was ist das denn jetzt?
Ne? Die Rita, die Känguru-Boxhandschuhe ausgepackt.
Lass mich. Genau. Beide vertrimmen jetzt. Also beide verdient. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nee, da kann man sich gegen aussprechen, aber gegen so einen weichen, indirekten, passiven Paternalismus halt nicht, der so durch die Ritzen kriecht. Den würde man vermutlich Maternalismus nennen. Und der ist auch nicht so leicht zu sehen, glaube ich. Um was es da geht, ist die Durchsetzung von pädagogischen Arrangements. Mhm. Ja, also man will ja nicht nur, dass der eine jetzt geschützt wird oder dass so und so gehandelt wird, sondern du willst, dass Hate Speech eigentlich nicht mehr stattfindet. Also willst ein bestimmtes pädagogisches Arrangement.
Das ist ein
frommer Wunsch. Ja, aber das ist schon das, was man eigentlich durchsetzen möchte.
Ja.
Und je weicher man das macht, desto schwerer ist das zu erkennen. Aber warum auch total darauf verzichten? Das hieße ja, dass ich nichts mehr korrigiere und nichts mehr kritikfähig ist. Und das fände ich jetzt auch nicht wünschenswert.
Was meinst du, auf Hate Speech verzichten?
Nee, auf paternalistische Einwürfe. Also sich für jemanden mal stark zu machen. Oder, wie gesagt, ein bestimmtes pädagogisches Arrangement durchsetzen zu wollen. Eine Welt zu wollen und durchsetzen zu wollen, in der niemand auf diese Weise angegriffen wird. Da ist ja grundsätzlich jetzt mal nichts falsch dran. Solange man das offenlegt, ne? Dass der eigene Wunsch ist, den man jetzt hier äußert und vielleicht nicht der Wunsch dessen, in dessen Namen man sich äußert.
Na, ich meine, wenn es gut läuft, dann ist da wirklich jemand, der moderiert, nicht eben beispringt, sondern irgendwie versucht zu vermitteln. Also das zu moderieren, zu vermitteln, Standpunkte erstmal so stehen zu lassen, ob man die jetzt selber für richtig oder falsch hält und zu versuchen zu vermitteln, nur im Sinne, also wenn es wirklich um persönliche Angriffe geht und um krasse Beleidigungen und so, da ist manchmal nichts mehr mit vermitteln. Ne?
Ja,
da muss man, finde ich, einfach auch Grenzen setzen. Und ob das dann paternalistisch ist oder maternalistisch oder nicht, ist mir ehrlich gesagt auch Mumpe.
Ja, genau, weil der Verzicht darauf einfach die schlechteren Konsequenzen hätte in deiner Einschätzung.
Genau, aber trotzdem wäre ich natürlich, tief betrübt, wenn der oder diejenige, die Opfer von Hate Speech werden, das dann als übergriffig empfinden würden. Das fände ich natürlich auch wieder doof, ne? Das will man, also ein Übergriff ist ja schon auch wieder etwas, das jemand anderen in die Ecke drängt oder in eine Situation bringt, wo keine Augenhöhe herrscht. Ich glaube, und das ist so ein bisschen das Schwierige am Helfen ist, glaube ich, so zu helfen, dass Augenhöhe hergestellt bleibt. Also, dass es eben nicht zu Machtgefällen kommt.
Ja,
und
genau.
Das heißt für mich zum Beispiel, Verzicht auf eine Erwartung von Dankbarkeit.
Mhm.
Und das ist manchmal, ehrlich gesagt, richtig schwierig.
Ja, weil das im Konzept ja auch nicht vorgesehen ist. So wie wir helfen lernen als Kinder, ne, ist das ja wirklich so, da ist jemand in Not Und dem muss man dann was abgeben oder teilen oder so, ne, ganz materiell. Da hat jemand zu wenig und du gibst ihm dann was ab und dann ist er aber dankbar, weil jetzt hat er ja genug und so. Das ist schon so die einfachste Form von Helfen, die wir kennenlernen, denke ich. Und da sind wir eben noch beim Aufrechnen und darauf zu verzichten und zu sagen, nee, es geht um sowas wie eine ethische, moralische Haltung. Wie gesagt, Tugendethik vielleicht, gar nicht aus Pflicht, sondern aus Tugend so zu handeln und dann eben auch nicht Verpflichtungen daraus abzuleiten, das scheint nicht so leicht zu sein.
Und was mir so auffällt, ist, ich glaube, wir denken Hilfe immer vom aktiven Part her, immer vom Helfenden her und nicht von demjenigen, der in der misslichen Lage ist, im Zweifel Hilfe empfangen zu müssen.
Ja.
Also das finde ich so ein bisschen schräg an der Nummer, ne? Dass wir immer was helfen, wir lernen, also wir lehren eigentlich anderen zu helfen, wir lehren aber nicht, Hilfe anzunehmen, ohne dass es uns irgendwie so im Ego vielleicht sogar kränkt.
Ich dachte gerade an St. Martin, ne? Der Bettler, der kommt da nie vor, immer nur der Typ auf dem Pferd.
Genau.
Der Römer mit dem Bürstenhelm und dem halben Mantel.
Genau, der super Typ mit dem halben Mantel, der ja auch immer noch nicht, also selbst wenn er die Hälfte vom Mantel abgegeben hat, ja.
Hat er immer noch echt viel mehr.
Ja. Genau, richtig so, ne? Also das ist halt irgendwie ist der Bettler derjenige, der auch, ich meine, ganz ehrlich, betteln zu müssen, ist wirklich übend. Das hat was mit Würde zu tun. Und ich glaube, wir denken viel zu selten und viel zu wenig über diese Würde nach, die da auch in Gefahr ist. Vielleicht will man sich auch vor dem Verlust von Würde schützen. Mich erinnert das immer an eine Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat. Weil der, ich weiß, das klingt jetzt immer so, ne, Oma erzählt vom Krieg, aber es war nun mal so, mein Vater war mit seinen Jungs unterwegs, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg und es gab nicht so viel zu essen und die haben Betteln geübt. Mhm. Also die sind dann zusammen los, da waren die, keine Ahnung, Männer so zwischen 16 und 18 und wenn die unterwegs waren, hatten die halt nie Kohle, mussten essen und haben dann an Häuser geklopft und haben dann versucht, da irgendwie was zu essen zu bekommen und haben so einen kleinen Wettkampf daraus gemacht. Und ich glaube, die haben das deswegen geübt, weil es einfach wirklich schwer ist, um Hilfe zu fragen und wenn es nur Essen ist. Mhm. Also haben die da einen kleinen Sport draus gemacht, um sozusagen diese Scham abzutrainieren. Mhm. Und mein Vater fand Betteln irgendwann, der hat das für sich so gedreht, ne? Der war dann stolz.
Auch ein Job, den man machen kann.
Genau. Der war dann stolz darauf, wie gut er das konnte, wie schnell er Menschen durchschaut hat. Das ist ja total notwendig, dass du auch schnell weißt, wer hilft dir, wer nicht. Wer sieht so aus, als könnte er dir was geben, ne? Du lernst ja auch so Menschenkenntnis auf eine bestimmte Art und Weise. Und das hat sein Bild total gedreht. Und er war hinterher tatsächlich sehr stolz darauf, wie gut er das konnte und wie leicht er sich so durchschnorren konnte und wie einfach oder wie leicht es ihm fiel, Menschen sozusagen was abzuzwacken, weil die haben ja eh alle genug.
Mm. Aber das dann jemandem zu erzählen und dafür eine Bestätigung zu erhalten, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Also zu sagen, ich bin echt ein guter Schnorrer und ich finde, Gesellschaft braucht das auch, dass Leute sich mal so durchschnorren. Das ist schon cool, ne? Dass dann Leute sagen, nö, finde ich auch, machst du super. Das ist, glaube ich, eher selten.
Nee, gar nicht, tatsächlich. Nee. Ja, weil das so eine Grenzüberschreitung ist und weil das auch auf eine Form mutig ist, hat er dafür wirklich auch am Ende Anerkennung bekommen, ne?
Ja, so erlebt man die meisten eben auch nicht bettelnd, ne? Also in der Bahn oder so, dann ist ja häufig so ein auswendig gelernter Spruch auf den Lippen, der dann auch gebetsmühlenartig wiederholt wird. Das ist bestimmt auch eine Einübung, aber eben nicht die dein Vater praktiziert.
Aber so ein Typ wie mein Vater, würdest du dem was geben?
Ja, ich glaube schon.
Ja, aber nur, weil es unterhaltsam wäre und nicht die Regel. Ne?
Ja,
aber
ich glaube, sonst. Aber wenn alle so wären, wäre es natürlich schwierig, sich da durchzulavieren. Genau. Auch da hat man die eigenen Grundsätze, wem man jetzt hilft. Ich versuche zum Beispiel eher obdachlosen Frauen was zu geben als obdachlosen Männern, was natürlich totaler Käse ist und auch nicht durchgehalten wird von mir. Hm. Ich weiß aber, dass sie einen schweren Stand haben oder ja, Menschen, die andere besonders ekelhaft finden, die nach Pisse stinken, die kriegen was, weil die von sonst niemandem was kriegen in meiner Welt. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich alle einnässen müssen. Also,
bitte nicht.
Ja, nee, ist ja schwierig, ne? Und du versuchst da irgendwie so Kriterien aufzustellen. Und letztlich gibt es auch keine klare Abgrenzung zwischen Pflichtenethik und Tugendethik. Also ob man das jetzt aus einer Haltung heraus macht oder da eine Pflicht spürt und das vernünftig nochmal aufsortiert für sich, warum man das jetzt getan hat. Letztlich sind das so Momententscheidungen, wann man ungefragt auch hilft.
Ja.
Und ja, manchmal hilft Ähnlichkeitsempfinden, glaube ich, selbst schon mal in der Situation gewesen zu sein, sehr. Und andere brauchen das gar nicht. können ganz gut so von oben herab geben. Ich glaube, bei der Gabe hatten wir das schon.
Genau, ja, wir haben das Thema Helfen tatsächlich schon mehrfach so gestriffen.
Ja, aber mit Schenken und Geben und
ja,
so.
Ja, genau, ja, aber wir sind nie so richtig drauf eingestiegen. Ja. Also wir haben uns irgendwie nie so richtig dem gewidmet. Und ich, ne, jetzt auch wenn ich an Menschen denke, die jetzt in Fußgängerzonen betteln und so, wir haben ein bestimmtes Bild von dem. Und diesem Bild müssen die auch entsprechen. Das merkt man schon daran, wenn man sagt, ja, aber ein Smartphone kann er sich leisten, ne? So, also ja, kriegt er schon nichts mehr. Also so als wäre das Smartphone das, was am Ende des Tages dein Hunger stillt oder ja, so, ne? Also und zu vergessen, dass jetzt in einer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, so ein Smartphone ja durchaus auch was Lebensnotwendiges ist. Das ist ja nicht wie ein Fernseher, der einen ständig nur unterhält, sondern man benötigt ja bestimmte Dinge oder man muss bestimmte Sachen auch über Smart oder übers Internet machen, ne? Weil es einfach zum Beispiel kein Papier mehr gibt oder so. Mhm. Also das stellt, glaube ich, Menschen, die obdachlos sind, schon vor große Herausforderungen. Und selbst wenn du nicht obdachlos bist, ja, also so ein Smartphone kostet unglaublich viel Geld, ja, es ist so irgendwie, und wenn du davon wenig hast, gesetzt den Fall, du bist alleinerziehende Mutter, du musst dich um drei Kinder kümmern, du hast keine andere Chance, als von staatlicher Unterstützung zu leben, weil du es anders nicht hinbekommen kannst, selbst wenn du arbeiten würdest, weil du nicht genug Ausbildung hast, weil deine Kinder so früh gekommen sind, was auch immer da passiert ist, aber dann also so ein Smartphone frisst schon einen relativ großen Teil von dem, was du dann bekommst. Mhm. Und zu sagen, nur weil die ein Smartphone haben, sind die nicht mehr arm.
Ja, ja, deswegen sage ich ja immer, das ist ganz verkehrt. Dass ich keins habe, ist das Privileg. Mein Leben ist ja offensichtlich so privilegiert, dass ich darauf verzichten kann.
Genau.
Das sehen die Leute immer falsch.
Aber auch wenn wir hier so eine Diskussion führen können, vom Helfenden aus gesehen, zeigt das eigentlich auch, dass wir in großen Teilen sehr privilegiert sind. Wir
können, klar.
Also es ist ein Luxus, Hilfe geben zu können.
Ja, aber es kann ja grundsätzlich jeder und jede auf die eine oder andere Weise. Und selbst wenn es das Annehmen ist und im Helfersyndrom zu anderen entgegenzukommen, ist das eine Hilfe für denjenigen, der dann helfen darf. Mhm. Und auch was wir als Hilfe jetzt besprechen, ist ja häufig dann noch monetär, ja, oder finanziell konnotiert. Dabei ist das, glaube ich, ja, zumindest nicht der allergrößte Teil dessen, was man an Hilfe so braucht.
Ich glaube, die monetäre Hilfe ist sogar noch die wir lieber annehmen, weil die können wir gegenrechnen.
Ja, ja, genau.
Aber wie rechne ich denn gegen, dass spontan jemand seinen Tag auf links zieht,
ja,
ne?
Ja.
Wie rechne ich gegen, ich bin krank und jemand hat total großen Stress, aber es gelingt noch einzukaufen, dann kann ich den Einkauf bezahlen, aber was mache ich mit der Zeit?
Mhm, ne? Genau.
So, und da gibt's ganz viele solche Sachen. Und ich glaube, so vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir so weniger im Familienverband oder im Gemeinschaftsverband leben,
ja,
dass wir das häufiger aushandeln müssen. Ich glaube, so in der Familie, ne, wenn Mama, Papa, Oma, Opa irgendwie so helfen, dann können wir das gut annehmen, weil das gleicht sich in irgendeiner Form wieder aus, man ist Familie. Aber wenn es um Freunde geht, weil das ja fragilere Beziehungen sind als Blutsverwandtschaft zum Beispiel, ich glaube, dann müssen wir aushandeln. Wir kennen uns auch nicht so lange, ne? So eine Familie kennt man ja in- und auswendig. Also gesetzt den Fall, das läuft gut und es ist aber, ich glaube, in der Regel läuft es relativ gut. Natürlich muss man auch in Familiensachen aushandeln. Aber ich glaube, es passiert in Familien auch viel so unausgesprochen, so Hand in Hand, weil man sich einfach gut kennt und schon weiß, was der andere so denkt und erwartet, weil man so viel Zeit miteinander verbracht hat. Das ist im Freundeskreis, finde ich, seltener, dass man so mit Sicherheit sagen kann, ah genau, jetzt muss ich das und das tun, weil ich kenne die und die Person so und so gut.
Ja, und es wird dann auch ganz anders geadelt, wenn es passiert. Ich kenne das so aus eigener Anschauung, dass dann von außen drauf geguckt wird und jemand sagt, also ihr als Freunde, ihr seid ja so eine richtige Sorgegemeinschaft.
Mhm.
Das ist ja quasi familiär, weil das so ungewöhnlich ist, dass man sich so tatsächlich und selbstverständlich umeinander kümmert und immer derjenige oder diejenige bezahlt, die gerade Kohle hat, wenn es um Geld geht und man ansonsten einfach füreinander da ist im vollgültigen Sinne. Das ist nicht das Normalmodell. Aber
wie traurig eigentlich.
Ja, genau, weil es ja viele Modelle gibt, auf dieselbe wuselige Gemeinschaft zu gucken. Ich habe in ein abgefahrenes Buch nochmal reingeguckt, nämlich Ameisengesellschaften. Und da hat sich jemand dran abgearbeitet, mal drauf zu gucken, wie der Ameisenhaufen betrachtet wurde, so durch die verschiedenen Modelle durchdekliniert wurde. Entweder man hat auf den Arbeiter geguckt, ne, was der so macht, oder man hat auf die Königin geguckt, oder man hat es gar nicht Nest genannt, sondern Staat, das ist auch wichtig, ne? Und dass man das auch als füreinander Sorgen betrachten könnte, dass da wuselig ganz viel passiert und da so ein Zusammenhang offensichtlich gelebt wird, der gut funktioniert, ohne dass jemand fragt, wer jetzt für was zuständig ist. Das ist irgendwie noch nicht passiert. Das könnte man mal tun, ne? Mhm. Den Staat in dieser Analogie nochmal neu betrachten. Das sind halt Brillen, die wir aufsetzen. Und die Helferbrille, die wir meistens aufhaben, ist echt die so, ja, paternalistisch eher, ne? Von oben herab, jemand braucht Hilfe, ich kann die zugestehen und ach, wenn ich nichts dafür zurückkriege, ist es auch okay.
Ja, wobei,
dann ist es ganz besonders toll.
Aber da muss man, da darf man sich nicht selbst bescheißen.
Nö.
Ehrlich gesagt. Also man erwartet schon was, man kann von dieser Erwartung Abstand nehmen, aber das muss man sehr bewusst tun. Wenn man das nämlich nicht macht, wird es echt doof.
Ja, und wenn das auch so wäre, dass niemals jemand zurückgäbe oder das Bewusstsein entwickelte, dass ihm gegeben worden ist, dass ihm Hilfe zustatten kam, das wäre auch komisch. Also wenn wir gar nicht mehr eine Wahrnehmung dafür hätten, ich brauche jetzt Hilfe und sie wird mir gegeben, das ist ja apathisch, ne? Also dann tue ich so, als wäre das irgendwie ganz normal. Das ist irgendwie auch nicht richtig.
Ich habe gerade so einen Gedankenblitz im Sinne von, jetzt nicht, weil er genial wäre oder so, ne, sondern es ist mir so ins Gehirn geschossen, dass ich gerade echt an Religion denken musste, weil das ein großes Thema der Religion ist und vielleicht auch deswegen, weil es ein schwieriger Umgang ist, dass es da so ein großes Thema ist, um zu sagen, ich gebe in die Welt und bekomme es nicht von dir zurück, sondern von irgendwem.
Mhm.
Ja, oder in irgendeiner Form. Oder sei es im Paradies. Ja, ich muss es aufheben. Ich kann im echten Leben oder im Jetzt so viel geben, wie ich will. Ich kann auf eine Gegenleistung verzichten, weil es kommt irgendwann im Paradies, werde ich das wiederbekommen. Mhm. Oder so. Darin liegt schon auch, glaube ich, die Grundannahme und die Grundkenntnis des Menschen, dass man eine Gegenleistung erwartet und dass es eine gewisse Form der Education benötigt, um sozusagen auf diese Gegenleistung zu verzichten.
So ein Fairness-Gedanke. Ne? Irgendwann,
ja, ja.
Irgendwann muss ich das so auszahlen und dann zuerst im
Gesetz. Ja, aber
manche Religionen denken ja das so, ja.
Jetzt ja, komme ich zu den katholische schon auch,
ne,
oder?
Na, warte, jetzt kommen meine langen Löffel. Vielleicht darfst du kotzen. Das tun alle, wenn man die Geschichte erzählt. Und auch ich selbst habe Abwehrreaktionen, wenn ich sie erzähle. Aber so wie mir das vermittelt wurde in meiner christlichen Erziehung, gibt es einen mehr oder minder schönes Bild dafür, wie man Himmel und Hölle denken kann. Ja, es ist furchtbar, das jetzt zu wiederholen.
Nein,
aber
es
ist
gespannt.
Halt was dran, pass auf. Das ist so ähnlich wie der Oma erzählt vom Griech, nur anders. Also es unterscheidet sich darin. Es ist dieselbe Situation, Menschen sitzen zusammen, haben Hunger. Es gibt einen großen Topf zu essen und sehr lange Löffel. Ja, die sind sehr lang, länger als armlang. Die Hölle ist, wenn man versucht, selber mit dem Löffel klarzukommen und der Himmel ist, wenn man sich gegenseitig füttert.
Mhm.
Fertig. Ah. Also diesseitig gedacht, nicht im Jenseits, sondern wenn man sich gegenseitig Hilfe leistet, weil man einsieht, nee, das ist jetzt nichts für das allein zu versuchen. Mhm. Dann ist alles gut. Und solange man versucht, da egoistisch klarzukommen, ich hatte mal einen Mitbewohner, der sagte immer, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.
Also, ja, ja.
Nee, ja, nee. Manche können es halt nicht, ne? Und die brauchen andere, die an sie denken. Wenn man darauf verzichtet und einsieht, es ist einfach auch sinnvoller und schöner, miteinander zu tun, dann kann das der Himmel auf Erden sein.
Das stimmt, aber dann hast du ja auch das Ding, du bist einfach abhängig, ne? Du bist
ja, ja,
abhängig
genau
davon.
Aber es ist nicht jenseitig, das ist
genau
diesseitig.
Genau, kann er eine schneller löffeln als der andere, ja?
Ja,
so
muss man vertrauen, ne? Dass man selber genug abkriegt.
Ja, zum Beispiel, ne? Und dass man genug abbekommt oder man hat so riesen Hunger und geht einfach nicht schnell genug.
Und der findet, der andere ist sowieso schon zu dick, der muss da jetzt nicht noch.
Oder du hast so eine Tatamann vor lauter Aufregung und die fällt über die Hälfte vom Löffel und du musst dabei zugucken und kannst, das ist furchtbar.
Ja, aber das Vertrauen darin, dass alle genug haben werden, wenn sie sich gegenseitig helfen und dass das letztlich für jeden und jede irgendwie eine gute Situation ist, das ist ja schon ein himmlisches Bild, finde ich. Also wenn das ginge, wäre super.
Genau, im Prinzip ja, aber ich sehe ganz reale Probleme da.
Ja, ja, ich auch. Wer stellt diese Löffel her, fragt man sich. Und wer will immer Brei essen, außer Babys? Selbst die wollen das nicht.
Nee, ja.
Und machen die dann.
Man muss sich mal vorstellen, was das vielleicht in der Zeit, als diese Analogie hergestellt wurde, was das auch für ein Brei war.
Ja, ne? Nee,
das wollen wir alles nicht.
Nein, ich sag ja, es ist auch ein bisschen eklig, das Bild. Aber es ist ja was dran, ne? Also an diesen zwei Versionen davon, Hilfe zu denken. Entweder ich helfe mir selbst und bin damit auch allein und muss dann aber auch alleine bleiben damit. Mhm. Oder es ist ein Riesenangang, dann zu sagen, ich komme jetzt nicht mehr klar. Oder es gibt eine Grundsituation, in der das völlig selbstverständlich ist, füreinander da zu sein. Das sind schon zwei holzschnittartig ganz gut gegeneinander zu haltende Bilder, die funktionieren, finde ich.
Total. Also mir hilft ja immer, weil ich denke ja immer so, ne, klar, wenn ich irgendwie, ich kann das jetzt, ich habe das Privileg, anderen Menschen helfen zur Seite zu stellen oder andere Menschen zu unterstützen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das als Hilfe bezeichnen würde. Und natürlich macht das auch was mit mir und mit meinem Selbstbild. Mhm. Und es ist natürlich auch schön, ne, helfen zu können. Aber ich versuche mal vom Gedanken dieser Dankbarkeit Abstand zu nehmen, im Sinne von, ich gebe halt was in die Welt und es wird dabei irgendwas rauskommen. Ja. Oder ich habe später von irgendwo irgendwas davon. Das ist natürlich auch eine Rechnung, die da aufgestellt wird. Ne? Also es ist klar, das ist so ein bisschen Selbstbeschiss.
Ach ja, ich kenne auch dieses Theorem Hilfe zur Selbsthilfe. Das war, glaube ich, in den 80ern ganz innen, ne? Dass man nach Afrika spendete und jetzt nicht das übrig gebliebene Essen in den Umschlag tat, sondern quasi half den, wie soll man sagen, die Löffel zu kürzen, damit jeder selber essen kann.
Aber hat man dann wirklich was Gutes getan?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Aber dann vor Ort helfen, das klang irgendwie sinnvoller, als sie jetzt abhängig zu machen, die anderen Menschen. Das klang weniger paternalistisch, ist im Prinzip natürlich nur eine Version davon. Ja. Aber letztlich ist es das, was wir beim Aufwachsen tun. Ich habe auch im Literaturtipp was zur Erziehungslehre, weil es natürlich darum geht, selbstständiger zu werden. Aber vollständige Autonomie erlangen wir ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir so herangeführt werden könnten, dass wir irgendwann vollständig uns selbst helfen und trotzdem bleibt das Ziel Mündigkeit, also möglichst gut alleine klarzukommen. Und das ist eben die Ambivalenz, in der es sich bewegt, denke ich.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube auch, dass es echt ein Balanceakt ist zwischen total selbstständig sein und auch den Anforderungen einer Gesellschaft nach Individualität zu entsprechen, weil darum geht es am Ende. Und trotzdem ein Gemeinwesen zu bleiben.
Ja, genau.
Also das, ich glaube, dass das echt ein Spagat ist mitunter. Also wie willst du, wenn du Gemeinwesen bist und dich in die Gemeinschaft gibst, gibst du Individualität ab, weil es nicht anders geht. Weil du, das geht nur, wenn du eigene Bedürfnisse sozusagen hinten anstellst. Und ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, rauszufinden, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie wichtig die auch sind. Das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, was der Buddhismus lehrt, dass man sozusagen sein Ego hintanstellt. Ne? Mhm. Also wir machen ja viele Dinge des Egos willen und dazu gehört ganz sicher auch helfen. Also auch helfen pinselt unser Ego, weil wir es können.
Ja, klar.
So, oder wenn wir es können. Und ich finde es so schade, dass Hilfe annehmen nicht auch unser Ego pinseln kann. Ernsthaft?
Ja, aber kann es, wenn du dir bewusst machst, was du dem Helfenden damit ermöglichst.
Genau.
Zum Beispiel. Also um in demselben Modell
zu
bleiben.
Du bist nichts, wenn du mir nicht helfen kannst.
Ja, du musst ja nicht mal das Modell verlassen.
Ja.
Ne? Das wäre nochmal die Königsdisziplin, finde ich, in diesen Modellen gar nicht mehr zu denken. Aber zu sagen, ich gebe dem anderen jetzt auch die Möglichkeit, mir aus dieser Patsche zu helfen, fühlt sich für denjenigen wahrscheinlich ziemlich gut an. Hm. Ja, immerhin, ne? Also ich fühle mich dabei trotzdem noch schlecht.
Ich höre dich sprechen, ich sehe dir ins Gesicht und weiß, du bist auch nicht ganz davon überzeugt.
Nee, aber es gibt was anderes, was mich überzeugt hat. Mir ist so ein Wort eingefallen, das war auch heute Nacht, nämlich das Wort zusammenhelfen. Mhm. Dann musste ich auch erstmal nachgucken, ob es das wirklich gibt oder ob das nur in meinem Kopf um 4.30 Uhr existiert. Aber es ist österreichischen Ursprungs und zusammenhelfen heißt, etwas gemeinsam in Angriff nehmen. Ich glaube, ich kenne das noch aus Südtirol, da war meine Verwandtschaft und wir waren immer auf dem Hof in den Ferien und da musste man viel zusammenhelfen. Mhm. Das heißt, man musste gemeinsam eine Sache irgendwie hinkriegen und jede Hand war aber sinnvoll. Auch die kleine 4-jährige Patscherhand hat irgendwas Sinnvolles an dem Projekt getan. Und dass das aber helfen hieß, zusammenhelfen, das war mir damals total fremd, weil ich dachte, wer hilft denn jetzt wem? Aber es ging halt um die eine Sache und klar stellte man da auch das eigene Bedürfnis vielleicht hintan, aber es gab eben ein großes Bedürfnis, das dann gemeinsam erfüllt wurde und das Bedürfnis war tatsächlich auch nur hintangestellt, also eigentlich spielen zu wollen und zu den kleinen Kätzchen in den Kuhstall, konnte man dann aber später machen, wenn man zusammengeholfen hatte. Und das fand ich eigentlich immer ganz schön, das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl hinterher, wenn die Sache dann erledigt war.
Das ist interessant, wenn es gerade um Tiere geht, ne? Dann gelingt es uns ja relativ gut, vermeintlich unsere eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Interessanterweise leben wir auch da ein Konzept von Dankbarkeit aus. Das ist der Punkt, an dem, dem es anfängt, dass Menschen Tiere vermenschlichen.
Ja.
Weil Tiere kein Konzept von Dankbarkeit haben.
Und Katze soll dankbar sein, dass ich ihr das Whiskas aufmache, oder was?
Ja. Genau.
Ja, nee.
Ja. Oder dass du dieses.
Er kann ja nicht.
Also, ja, genau. Das kann nicht, aber also ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt für Katzen so unbedingt gilt. Ich glaube, Menschen, die Katzen haben, sind schon.
Die haben sich schon davon verabschiedet.
Die haben sich schon ein bisschen davon verabschiedet, dass die in irgendeiner Form sich dankbar zeigen. Mhm. Protest können Katzen irgendwie besser ausdrücken, habe ich das Gefühl. Aber so bei vielen Menschen, die so mit Hunden umgehen oder mit Tieren, die man auch dominieren kann, da gibt es schon die Konzepte von Dankbarkeiten, das merkt man auch. Und da gibt es, da wird es schräg, da wird dieses Verhältnis und Verhalten schräg.
Ja.
Und ich glaube aber, dass das eine Übung ist. Also ich glaube, dass das auch, ne, auch dieses zusammen auf einem Hof helfen oder so, zusammen bei einem Hausbau helfen, auch wenn ich in dem Haus nachher gar nicht wohne.
Ja.
Das ist mir übrigens auch eingefallen, zusammen umzuziehen, wird total selten. Also das hat man gemacht, als man Student war und jetzt ist so, jetzt kann man sich das leisten und ist nicht mehr angewiesen darauf, dass andere einem helfen und kann das Umzugsunternehmen bezahlen, obwohl das wesentlich teurer ist, aber man macht es lieber.
Ja, ich kann sagen, warum ich das lieber mache, das liegt an den Bandscheibenvorfällen und den diversen rheumatischen Erkrankungen, die der Freundeskreis inzwischen hat.
Damit wird sich bei mir auch rausgeredet.
nee, das sind da halt keine Ausreden, leider. Ja. Aber klar, es ist dann auch ein Stück weit, weil es schneller geht, weil es professioneller ist und so, man ist dann schneller fertig mit allem. Und das ist das gemeinschaftliche Erlebnis, ist es nicht mehr hinterher.
Genau.
Aber es drängeln sich ja dann doch immer noch welche rein, die irgendwas Sinnvolles tun, das finde ich ja ganz cool. Cool, dass dann letztlich Leute sagen, nee, komm, ach, das kann ich doch jetzt mal machen und das dann auch einfach machen. Und dann empfindet man es auch nicht als paternalistisch, wenn man mal ehrlich ist.
Nein.
Also das ist dann einfach gut, dass jemand macht.
Aber ich finde die Kombination aus Hilfe und Zeit so interessant. Ne?
Ja.
Also wir kaufen uns lieber Hilfe, weil das weniger zeitintensiv ist. Weil das andere hieße ja, man müsse im Zweifel, also wenn dir jetzt jemand hilft, dann musst du dem nachher noch einen Tee anbieten. Und dann weiß er nicht, wann er wieder geht.
Das Sitzfleisch.
Und du hast ja noch so viel zu tun. Und anstatt die Zeit wertzuschätzen, die man miteinander verbringt und das vielleicht auch Teil dieses Angebots ist, zu sagen, hey, dann kann ich wenigstens Zeit mit dir verbringen. Ist doch geil, dann sehen wir uns mal. Das war nämlich tatsächlich bei meinem Umzug so. Und ich habe den wirklich sehr netten Freund dann, der mir bei meinem Umzug geholfen hat, den habe ich jetzt vor kurzem wieder getroffen und ich hatte vergessen, dass er da war auf meinem Umzug, weil das alles so chaotisch war, dass diese Zeit so ein Wust ist. Und er meinte, ja, aber ich kenne deine Wohnung doch. Ich so, hä?
Woher?
Genau.
Ich habe da 400 Kilo Kartons reingetan.
Ungefähr. Und oh Gott, das war mir so unangenehm. Das war mir so super unangenehm.
Ja, aber muss es ja nicht, wenn du, ne, sagst.
Ja, ich habe mich dann ja auch wieder daran erinnert und meinte so, ey, sorry, es tut mir total leid. Ich habe jetzt nicht deine Hilfe vergessen als solches, sondern ey, diese Zeit war einfach so, das war so stressig, dass einfach Dinge, die sind mir einfach nicht mehr bewusst.
Ja.
Und umso schöner, dass sie dann wieder bewusst sind, denn ich habe dann sehr viel Bier an diesem Abend auf meine Kosten.
Gehört auch zur Leistungsgesellschaft, sich dann gegenseitig zu entlasten auf die eine oder andere
Weise. Ja, das wird auch noch ein paar Mal passieren.
Ja.
Das kann man ja gar nicht wieder gut machen. Also das Vergessen, das Hilfe, das mit der Hilfe und so.
Das Bier hilft ja auch beim Vergessen. Das
genau,
gut.
Richtig. Ich glaube, das war die eigentliche Idee dahinter.
Verstehe. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Leistungsgesellschaft ja auch historisch mal was anderes bedeutete, nämlich sich sehr viel Gesellschaft leisten und dann wäre das absolut wertzuschätzen, die Zeit, die man miteinander
richtig,
verbracht hat. Ne?
Richtig, aber genau darauf wollte ich eigentlich genau hinaus, ne? Dass man sagt so, naja, Hilfe leisten ist im Sinne, also ist vielleicht auch Gesellschaft leisten und Zeit miteinander verbringen und vielleicht ist das ja auch gerade schön, also blöd, wenn der Anlass jetzt ist, dass man irgendwie ganz schlimm Hilfe bräuchte, aber ansonsten vielleicht einfach gar nicht mehr so lange warten.
Ja, das oder umgekehrt auch darauf verzichten. Also es braucht eben, glaube ich, das, was du eingangs sagtest, diese Aufmerksamkeit, meinetwegen darf man das auch Achtsamkeit nennen,
sehr großzügig.
Dafür, ja, was denn nun wirklich gebraucht wird. Denn manchmal braucht auch jemand, dass man ihn mal allein lässt, obwohl eigentlich vorgesehen ist, dass man jetzt Zeit miteinander verbringt und dann zu sagen, ach komm, weißt du, ich mache jetzt mal alleine, was wir eigentlich zusammen machen wollten und du setzt dich jetzt auf den Stuhl und starrst ins Leere, weil es dir gerade gut tut. Ne? Das erfordert so ein ganzes Spektrum an Wahrnehmungen, was für den anderen, die andere vielleicht gerade schön sein könnte und dann kann man es ja auch als Angebot formulieren. Mhm. Wie du sagtest, man kann einfach mal fragen. Man muss ja auch nicht sagen, du machst das jetzt so und so. Man muss das nicht bestimmen. Manchmal aber eben doch, ne? Weil es eben auch Situationen gibt, wo jemand sich so sehr nicht mehr zu helfen weiß, dass man ein bisschen darüber bestimmen muss. Das hatte ich jetzt auch schon mal erlebt. Und dann, wenn es 2-3 Mal passiert ist und im Nachhinein jemand sagte, das war genau richtig, dann fühlt man sich natürlich bestätigt. Aber in der Situation ist es furchtbar, für jemand anders entscheiden zu müssen. Aber auch das ist eine menschliche Grundsituation. Mit so einem kleinen aufwachsenden Kind musst du ständig entscheiden, was für das andere Wesen sinnvoll ist. Ob du ihm jetzt hilfst oder alleine machen lässt. Muss das jetzt da durch? Oder erleichtere ich jetzt die Situation oder was? Und das sind eben große Verantwortungsaspekte, die einem auch Angst machen können.
Ich finde, dass tatsächlich, wenn es also nicht nur um punktuelle Hilfe geht, sondern um Zeiträume, in denen man unterstützt, das finde ich super wichtig, dass man in dem Prozess im Auge behält, dass es eine Möglichkeit geben muss, wieder zur Verselbstständigung der Person, die die Hilfe annehmen muss, ne? Oder hoffentlich manchmal auch möchte. Wenn es denn eine gute Beziehung ist, glaube ich, dann ist es auch okay. Dass man da aber wieder den Raum lässt, sozusagen aus dieser Hilfe wieder auszusteigen.
Ja.
So, ohne dass das komisch ist oder ohne dass sich jemand zurückgesetzt fühlt.
Ja, ja.
Loszulassen, auch wieder freizulassen, sich selber auch sozusagen wieder von dieser Anerkennung zu lösen, die man ja durch Hilfeleistung durchaus bekommt. Ne? Und zu sagen, hey, okay, also ich kann auch darauf verzichten, es ist irgendwie nicht alles, was mich ausmacht und mir geht's viel besser, wenn ich sehe, wie du jetzt wieder alleine klarkommst.
Ja, deswegen finde ich den sozusagen Vorwurf an Kant auch unfair, wenn man sagt, er sei so ganz rational, weil letztlich ist es eine kantische Überzeugung, dass ich Freiheit immer dann opfern darf, wenn sie zu späterem größeren Freiheitsgewinn führt. Also wenn ich dem Kind was wegnehme, womit es sich die Hand abhacken kann, dann ist das letztlich gut, weil mit zwei Händen kann man mehr Freiheit leben als mit einer. Mal doof gesagt.
Aber es könnte Kunststückchen lernen, wenn es eine Hand hätte.
Ja, und gut betteln lernen auch, um mal zynisch zu werden. Aber
pfui.
Ja, no. dass diese Rechtfertigungsschleifen eben daraus resultieren, dass ich mir Gedanken mache über das spätere Ziel, ob damit Mündigkeit und Autonomie einhergehen oder ob ich jetzt Freiheit nur beschneide, um Freiheit zu beschneiden und weil es für mich schneller gehen soll. So, sollst die Schuhe jetzt nicht selber anziehen, dauert so lange, jetzt mach halt. Ne?
Mhm.
Das finde ich schon einen ganz guten Grundgedanken und der ist auch nicht total rationalistisch. Das ist sehr lebenszugewandt, wenn man das mal runterbuchstabiert.
Ich überlege gerade nämlich tatsächlich, also diese Prozesshaftigkeit in meinen Augen, ich bin jetzt irgendwie nicht so super, super, super bewandert, aber ich glaube, diese Prozesshaftigkeit steht in der Kritik zum Beispiel bei sowas wie Hartz IV. Also wenn man sagt, es ist total schwierig, sich von dieser staatlichen Unterstützung wieder zu lösen, weil der Sprung in die Selbstständigkeit so schwierig ist, ist in meinen Augen Hilfe an der Stelle nicht zu Ende gedacht.
Weil man
das Ende des Prozesses nicht im Blick hat, nämlich die sich wieder verselbstständigen können.
Ja, ja, also das ist ja auch statistisch einfach klar, ne?
Genau.
Das aber liegt so offen zutage, dass das offensichtlich Abhängigkeiten erzeugt, statt Unabhängigkeit wieder
zu fördern. Aber da ist einfach in meinen Augen dann nicht weit genug gedacht. Das ist das Konzept der Hilfe nicht weit genug gedacht, sondern da fehlt einfach an der Schlüsselstelle eine Möglichkeit, eine Entwicklungsmöglichkeit vielleicht.
Ja, auch Ressourcen, glaube ich, denn da wirklich zu helfen und nicht einfach zu sagen, sie kriegen den Betrag X, sondern da kommt jemand, guckt sich deine Situation an und versucht wirklich zu helfen. Mhm. Du machst dir nicht irgendwie 3 Arbeitsangebote pro Monat, die sowieso nichts mit deiner Situation zu tun haben oder dem, was du kannst, sondern hört dir zu und fragt, was denn tatsächlich deine Stärken sind.
Das wäre sehr individuell und sehr wenig.
So. Das kostet unfassbar viel Zeit und eben auch großen logistischen Aufwand und ich glaube, das ist letztlich zu teuer, doof gesagt.
Ich glaube, das ist auch einfach unglaublich schwer zu bürokratisieren, weil bürokratisieren heißt ja verallgemeinern.
Ja.
Und du müsstest an der Stelle, das ist, glaube ich, der Punkt, wo du vom Verwalten ins Individuelle kommen müsstest.
Ja, es wurde ja versucht, zum Beispiel mit diesen Bildungsgutscheinen, die groteskerweise natürlich nie abgerufen werden und so. Na, das sind alles so unbeholfene Modelle, um das zu brechen.
Wollte ich gerade sagen, da fehlt aber auch schon wieder, also in meinen Augen fehlt da wieder ein Schritt. Ne?
Ja, natürlich.
So, aber ich glaube, dass es sich lohnt, deswegen auch nochmal auf dieses, also auf Hilfe und Helfen so präzise zu gucken. Und weshalb mich das, glaube ich, so stört, dass wir Hilfe immer vom Helfenden ausdenken und eben selten von demjenigen, der erstmal in der Lage ist, Hilfe annehmen zu müssen und dann aber auch wieder in die Lage kommen muss, sich seinen Wünschen gemäß, weil ich glaube, wir streben auch natürlich nach Unabhängigkeit in einem gewissen Maße, ne? Sonst wären wir da nicht so drauf fixiert.
Zumindest viele offensichtlich, mag Ausnahmen geben, ne, die das gerne.
Genau, aber es steckt ja schon großer Frust darin, eben sich nicht mehr zu verselbstständigen können, sich in dieser Abhängigkeit weiterhin befinden zu müssen oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein entscheidender Punkt ist, auch in der Gesellschaft, da Möglichkeiten zu haben und auch Spielräume.
Genau, das ist das eine. Und der andere Punkt eben, den wir auch schon hatten, sich trotzdem würdig zu fühlen, wenn ich denn nicht rauskomme oder auch nicht raus will, sondern zu sagen, ja, Nee, das ist meine Form von Existenz und es ist auch gut, dass für mich gesorgt wird. Das ist schon in Ordnung.
Also, ich glaube, Menschenwürde kann man auf diesen Zetteln, auf diesen bürokratischen Zetteln mit der Lupe suchen.
Ja, die ist auch schwer zu verordnen.
Absolut, ja, klar. Das ist alles nicht so, das ist alles nicht
aber
so
das
einfach.
Würde ja meine Frage ein Stück weit beantworten, wie du das siehst, ob Philosophie Lebenshilfe sein kann, wenn du sagst, es hilft, übers Helfen nachzudenken und konsequent drüber nachzudenken mit allen Unwägbarkeiten, die so dabei sind. Da könnte ich mich ganz gut mit anfreunden, dass das eine Form von Hilfe ist, die Philosophie auch leisten kann.
Ist für mich so, also ich empfinde Philosophie als große Lebenshilfe. Also auch Gespräche mit einer Philosophin empfinde ich als große Lebenshilfe, ehrlich gesagt. Naja, weil es mir schon hilft, Perspektiven auszuloten, auch mich selber zu verorten, ne? Auch wenn es nicht statisch ist, über Dinge nachzudenken, Haltung zu gewinnen, auch mich zu verändern.
Ja, ich glaube, dass das Gegenüber, ganz egal welcher Beruf es ist, eine große Hilfe sein kann, wenn man sich einlässt und zuhört, ne? Weil es den Horizont einfach weitet. Ich musste eben ein bisschen grinsen, weil mein Bruder mich mal dran erinnert hat, als ein Mann mir sagte, oh, ich würde so gerne mal mit dir über Philosophie sprechen, ich lese auch so viel und ich sagte, nee, ich glaube lieber nicht. Und mein Bruder sagte, doch, das ist deine gesellschaftliche Verantwortung, wenn das schon mal jemand anfragt und überhaupt, du hast doch einen Job und das gehört doch dazu. Und am Ende hatte ich mit meinen Bedenken aber recht gehabt und mein Bruder sagte, was, das habe ich nie gesagt, dass du dich da irgendwie einlassen sollst. Ja, also der Mann hatte Hermann Hesse gelesen und wollte irgendwas anderes, aber nicht über Philosophie sprechen. Und ich saß da und war der festen Grundüberzeugung, so, ich leiste jetzt wirklich mal einen Beitrag, weil der möchte das gerne hören. Und fing so an und dachte nach einer Stunde, irgendwie ist was schräg, bis ich mal verstanden habe, was auch die eigentliche Situation war. Und das war natürlich auch totaler Käse, dass ich dem jetzt helfe, indem wir ein Gespräch führen. Aber der hatte das so angefragt und das ging drunter und überrascht.
Aber was war denn jetzt die Intention, um die du so rumeierst?
Ja, Watten wohl.
Ach so, ja. Entschuldigung, ich bin da manchmal auch so ein bisschen
bräsig. Ich habe es nicht gefragt, aber es ging in.
Hätte auch einfach fragen können, ob er einen Kaffee trinkt.
Es ging in eine zwischenmenschliche Richtung.
Ja. Also fragt man nach einem Kaffee, ne?
Und ja.
Kann man ja Hermann Hesse, wenn es sein muss, auch einfließen lassen.
Ja, oder nicht. Ja, einfach fragen können, kann ich mal ran da? Und dann hätte ich gesagt, nee, lass. Will ihn nicht.
Aber pack den Hesse wieder ein.
Der hätte immer vorher gesagt, dass es nur Hesse war. Der hat ja gesagt, er hätte Philosophie gelesen. Unverschämtheit.
Naja. Ich würde nie behaupten, ich hätte Philosophie gelesen.
Du doch. Wieso? Nein, du bist doch in der Bahn auf Hannah Arendt angesprochen worden.
Das stimmt. Komm schon. Und das müssen wir jetzt aufklären. Ich bin tatsächlich in der Bahn auf Hannah Arendt angesprochen worden, aber auf so eine komische Art, dass mir nämlich jemand sagte, sie sehen gar nicht aus wie jemand, der Hannah Arendt liest. Und ich dachte, aha. So. Wie muss ich denn wohl aussehen, um Hannah Arendt zu lesen? Das habe ich leider nicht gefragt.
Siehst du, so und das war nämlich nicht. Überhaupt kein hilfreicher Kommentar. Auf meinem Zettel steht nämlich auch noch Ratschläge.
Ratschläge sind auch Schläge.
Ja, genau. Und das ist ja häufig so überhaupt gar nicht hilfreich, wenn man nur von oben herab irgend sowas gesagt kriegt. So, sie sind doch gar nicht der Mensch da und dafür. Und ich so, hä, was, woher wissen Sie das denn? Das ist ein Schwachsinnsrat. Aber dass man sich gemeinsam berät in einer hilflosen Situation, das ist ja schon total sinnvoll. Und auch das, finde ich, passiert so selten. Ich erlebe so viele Konferenzen, bei denen es wirklich um die Lösung einer Problemlage geht. Und wenn man zusammenhelfen würde, käme man zu einer prima Lösung. Und stattdessen werden sich irgendwie bekloppte Bonbons und Ratschläge um die Ohren gehauen. Und das ist wirklich nicht
hilfreich.
Weil
jeder zeigen möchte, wie viel er davon verstanden hat und wie viel er schon selber an einer Lösung gearbeitet hat.
Ja, vielleicht. Oder weil man den Horizont des eigenen eben nicht verlässt und nicht so gut zuhört, ob das Argument der anderen Partei vielleicht doch auch stichhaltig ist.
Ich bekenne mich da aber auch schuldig.
Also, ja, ich auch. Ja, klar. Ne? Aber wenn man sich dann kurz den Gedanken macht, wollen wir hier sein? Und wem hilft das, dass wir hier sein? Dann kann man sehr unruhig werden.
Da kann man einfach sagen, lass uns alle einen Kaffee trinken, ja. Haben wir mehr von.
Kennen Sie das Konzept der gemeinsamen Beratung? Das ist was anderes als das, was wir hier machen.
Ja, weshalb ich Meetings ja auch grundsätzlich, wenn es möglich ist, meide.
Aha, ja, auch eine Möglichkeit.
Ja, das ist meine einzige Möglichkeit, glaube ich, irgendwie heil durch diese Welt.
Kannst du jemand anders diese Zeit schenken?
Richtig, ja. Das ist tatsächlich die Idee dahinter, diese Zeit irgendwie mit Sinn zu füllen und sie jemand anderem zu schenken.
Ja, ich hatte mir auch immer mal vorgenommen, aufzustehen und zu sagen, dies ist Raub an Lebenszeit. Ich möchte das nicht und ich glaube, sie alle möchten das auch nicht, aber das habe ich mich nie getraut.
Ne, wer weiß, vielleicht kommt das noch und dann kannst du hier davon berichten. Wir freuen uns darauf.
Das wird eine Aufgabe, ja.
Apropos berichten, du hast eine Literaturliste angefertigt.
Ja, richtig. Die ist jetzt nicht alphabetisch und auch nicht nach den Aspekten. Nee,
dann nehme ich
Aspekten,
sie nicht. Das ist wenig hilfreich.
Das wird dann noch hilfreich. Ach, ich hatte noch Trostbücher auf dem Zettel. Da wäre eines mit dabei von Boetius, Trost der Philosophie. Aber Trostbücher kann man ja auch googeln, was das ist. Egal. Wichtig wären neben Boetius Karl Albert, Lebensphilosophie von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukács. Wenn man sich für dieses Thema Lebensphilosophie interessiert und Kritik am Rationalismus und wieder Kritik an der Kritik des Rationalismus, dann ein backsteinartiges Werk von Johannes Drerup, das ist dessen Diss und es ist wirklich so dick wie ein Backstein über Paternalismus, Perfektionismus und die Grenzen der Freiheit. Dann Klaus Rippe, Tugendethik, wenn es um diese Abgrenzung Tugendethik-Pflichtethik geht. Nils Werber hatte ich erwähnt mit den Ameisengesellschaften, das heißt im Untertitel eine Faszinationsgeschichte, das finde ich auch sehr schön. Weiter Philippa Foot, die Natur des Guten, auch da geht es um Tugendethik und Eugen Fink, Erziehungswissenschaft und Lebenslehre.
Das klingt doch super. Also wir können jetzt gucken, was Trostbücher sind und haben ein bisschen Lebensphilosophie.
Und Nora hat mir heute ihre Zeit geschenkt und ich möchte öffentlich Danke sagen.
Aber ich möchte auch Danke dafür sagen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast.
Dass ich deine Hilfe angenommen habe.
Ja, wirklich. Sonst hätten wir heute keinen Podcast aufgezeichnet.
Das stimmt, ja.
Also an dieser Stelle sagen wir euch Danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch einfach entweder auf www.wasdenkstdudenn.de in die Kommentare, bei Twitter unter @wddd_podcast oder ihr schreibt eine Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Und ja, ansonsten würden wir sagen, ach ja genau, ihr dürft uns auch unterstützen, ihr dürft uns helfen auf Steady. Wir fragen sehr ungern danach, aber...
Seid edel, hilfreich und gut.
Genau, ja, also ihr würdet etwas Gutes tun, denn das unterstützt diesen Podcast. Also bis bald. Tschüss.
Tschüss.